Kallis Weihnachtsherz spuckt aber liebste Töne. Vielen Dank, Kalli. Ja, genau, am Sonntag bin ich im Doppelpass und ich freue mich, dass du da schon wieder recherchiert hast. So, wir sprechen natürlich über die Bundesliga, aber erstmal möchte ich mit euch über diesen Wunderjungen Karl sprechen. Matze, der Karl von den Bayern. Ob du es glaubst oder nicht, der war schon mal bei einem ganz anderen großen europäischen Topverein im Probetraining.
Der Karl sah und siegte, könnte man auch sagen. Die Medien überschlagen sich. Mein Dopa- und Tourkollege Mario Basler ist da nicht so begeistert von. Da reden wir drüber. Wir reden auch über den Verein, wo er ja schon mal beim Probetraining war. Und die haben es nicht gecheckt. Wie kann man denn so dusselig sein? Welcher Verein das ist, das verraten wir gleich. Einer weiß es vielleicht schon, der andere weiß es noch nicht. Und wir tippen mal wieder die Bundesliga. Das hat sich eine junge Lady von uns gewünscht und der kommen wir natürlich gerne nach, also diesem Wunsch.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Bei unserem Lieblingsverein Bayern München, da heißt der Weihnachtsmann in diesem Jahr übrigens Jamal Musiala. Der ist auf den Trainingsplatz zurückgekehrt diese Woche und die Mannschaft hat Spalier gestanden. Ist sowas ist doch ein schönes Zeichen, finde ich. Ich kann mir vorstellen, dass das von Vincent Kompany ausging.
Ja, ich sehe das auch als absolut positives Zeichen bei aller Rivalität, die es ja eigentlich im Moment nicht gibt. Also wenn man die jetzt die Mannschaft sieht, wenn man den Verlauf sieht, wären die auch ohne Musiala Meister geworden oder werden das. Aber Musiala ist ein großer Spieler, auch ein wichtiger Nationalspieler, der auch in der Vergangenheit ganz entscheidend dazu beigetragen hat. Wir erinnern uns an das Tor in Köln, letzte Minute, dass er überhaupt Meister wurde. Und für uns auch ganz, ganz wichtig, nicht nur für Bayern München, auch für die deutsche Nationalmannschaft jetzt bei der kommenden WM. Also ich freue mich, dass er da ist, dass er noch empfangen wird richtig und drücke ihm auch alle Daumen bei aller sportlichen Rivalität, die es natürlich logischerweise zwischen den Clubs gibt. Das muss man aber dabei ausklammern.
Matze, standst du auch Spalier bei den Bayern heimlich? Die haben das ja alles nicht, das war nicht öffentlich.
Ja, aber
vielleicht
ist ja gut.
Da, vielleicht hat sich Lothar damit reingegangen.
Lothar Matthäus. Na, ich glaube jetzt, das ist ja in der Tat, glaube ich, dass das der Trainer sich auch überlegt hat, aber vielleicht auch mit der Mannschaft zusammen. Und es ist am Ende ja auch zu erkennen, dass dieser FC Bayern auch ein Team ist. Das, was man vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren nicht immer war, auch wenn man am Ende trotzdem gewonnen hat, weil man einfach individuell zu gut ist, aber ich glaube, dass so dieser Teamgeist, das sehen wir ja auch irgendwie bei Paris Saint-Germain, da hat es der Trainer ja auch geschafft, das hinzubekommen, was eben über Jahre nicht so richtig funktioniert hat. Super Leute, super Einzelspieler, aber eben kein Team. Und das Team ist eben dann auch füreinander da und freut sich dann auch, wenn der Youngster sozusagen nach längerer Verletzungspause wieder zurückkommt und steht dann da Spalier. Also von daher...
Ja. Na, ist er noch der Youngster? 22, ne? Ist er jetzt, aber auf jeden Fall ist er der Bestbezahlte bei den Bayern mittlerweile, ne? Mit seinen 25 Millionen im Jahr. Also das.
Ja gut, aber ist ja egal. Also am Ende muss man ja ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wenn du jetzt aber Bayern spielst, dann hast du, jeder ist da seines Glückes Schmied, auch wenn es um die Gehaltsverhandlungen geht. Und ich glaube, beschweren kann sich da keiner. Und deswegen wird da jetzt keiner stehen und sagen, er kriegt aber 3 Millionen mehr, ich stelle mich nicht dazu. Also das ist ja Quatsch. Also von daher, ich glaube, es zeigt, dass der FC Bayern zusammengerückt ist. Auch wenn du die Bilder gesehen hast von Müller auf der Tribüne, da neben Eberl und so, war die Stimmung da ja gefühlt wirklich gut. Das haben wir ja nicht immer so gesehen in den letzten 3 Jahren.
Was hat Eberl gesagt? Normalerweise gucken wir hier immer ganz in Ruhe Fußball. Das war mit Radio Müller nicht so möglich. Der kommentiert natürlich jede Szene, jeden Einwurf, jeden Pass, jedes Trikotzupfen. Ja, aber ich stelle es mir unterhaltsam vor. Also so ein Fußballspiel mit Thomas Müller, ich glaube, wenn man das versteigern würde, würden einige ein bisschen was auf den Tisch legen. Naja. Fußball gucken mit Thomas
Müller. Ich bin auch ein bisschen müde, wie du hörst.
Ja, warum eigentlich?
Weil ich beim Doppelpass on Tour dabei war. Das dauert ja dann
war
doch immer
denn?
Lange. Oh, der war jetzt in Paderborn, in Osterode, in Münster. Also ist immer einiges. Und dann, wenn man dann noch zurückfährt, Du quatschst ja auch danach dann nochmal mit dem Kollegen Basler oder dem Kollegen Helmer. Es war auch Nils Petersen war auch mit dabei.
Ich habe dir schon mal gesagt, Matze, du warst schon immer, solange ich dich kenne, in der dritten Halbzeit unschlagbar. Da warst du der Spielmacher. Und das ist natürlich auf der Dauer auch anstrengend. Ne? Wenn der eigentlich tolle Doppelpass, den er davor für dich war, ja auch, ich hatte die Ehre auch schon ein paar Mal dabei zu sein. Das macht Spaß mit den Leuten. Auch vorne auf der Bühne, vorne wird ein bisschen gehetzt, gestichelt. Aber alles in nette Atmosphäre. Aber ich weiß, dass die dritte Halbzeit kein Pappenstiel bei euch ist. Ne? Oder habt ihr euch beruhigt?
Wir haben uns beruhigt. Nee, wir haben uns beruhigt. Es liegt jetzt eher daran, dass ich dann noch gefahren bin, sozusagen.
Ach so, ja.
Und dann wird's dann eben doch, wenn man dann ankommt und dann eine halbe Stunde brauchst du noch, wird's eben dann doch ein bisschen spät. Aber wie war jetzt eigentlich die Frage? Wir wollten über was ganz anderes reden.
Nee, war gar keine Frage. Das war jetzt grundsätzlich eine Frage, die ich mir stelle. Die stelle ich euch aber gleich zu Musiala und zu Karl, ob das ein Problem für ihn wird, dass da jetzt plötzlich jemand ist, den der eigentlich aus der Mannschaft gar nicht mehr rausnehmen kann. Aber zu Barca, wo du gerade Mario Barca sagst, ich finde ja, der ist im Doppelpass on Tour 1A aufgehoben, aber ob ich den jetzt im Doppelpass im Fernsehen, weil ich habe am Sonntag habe ich geguckt und da saß er da ja auch mit in der Runde, F war auch dabei und ich finde ja Marios Haltung, also gerade zu Lennart Karl und zu Said El Mala, wo er immer, wenn das nicht funktioniert, sind immer die Journalisten bei ihm schuld. Damit holt er sich natürlich immer einen Applaus ab, aber bei mir stellen sich mittlerweile sämtliche Nackenhaare. Wirklich, ich darf das nicht so ernst nehmen, ich weiß, aber wenn Mario da anfängt zu wettern, die tun schon wieder, als wäre das hier der nächste Weltmeister, sonst was. Es ist einfach ein Sensationstalent und ich finde, das kann man auch so sagen und das sind nicht nur die Journalisten.
Ja, ich sprach da auch keine Hehl drauf. Mit mir hat man vor ein paar Wochen da ein Interview gemacht, da habe ich gesagt, ich traue dem zu, dem Jungen. Ich habe ihn ja jetzt 2-3 Mal gesehen. Ich will jetzt nicht direkt alles in den Himmel malen. Ich traue dem zu, dass er wie Müller so als Spätstarter nachher eine Rolle in der Nationalmannschaft, so ja nicht nur im Kader ist, auch da eine Rolle spielt. Aber lass den Jungen doch mal spielen. Aber seit der Aussage hat er seine Qualität noch mal doppelt, dreifach, vierfach noch mal belegt. Also ich bin heute soweit, also voll 4-5 Wochen, er sagt, Mensch, tolles Talent, er kann es schaffen, wie auch Thomas Müller das damals so praktisch 4 Wochen vor Südafrika, und dann wurde er so ja Torschützenkönig in Südafrika, obwohl er es ganz kurzfristig von Yogi noch berufen wurde. Heute würde ich meine Aussage etwas revidieren, wäre, wenn ich vor 5 Wochen gesagt hätte, lass nochmal spielen, super Talent für dich, springt er mit drauf. Heute würde ich sagen, ich bin mir sicher, dass er mitfährt, du kannst gar nicht mehr an dem vorbeigehen.
Sehe ich genauso, Kalin. Der hat in 3 Champions League Spielen nacheinander ein Tor geschossen. Damit auch in dieser Statistik ganz weit vor. Und was für ein Tor? Das war ja nicht irgendwie ein Abstauber, ne? Das war Annahme und Abschluss in einer Bewegung im Grunde. Und das in dem Alter, mit dem Berater im Rücken, den kennst du ja auch sehr, sehr gut, seinen Berater, Michael Ballack. Auch interessante Konstellation, dass der bei Sky, bei The Zone als Experte sitzt und als Co-Kommentator sitzt und da über seinen Spieler sozusagen spricht. Natürlich nur höchsten Tönen. Das ist schon außergewöhnlich.
Da muss ich dich unterbrechen. Wenn du Michael Ballack kennst, würde ich auch sagen, dass das eine gute Lösung für den Karl ist, weil er eine große Erfahrung hat. Nationalmannschaft, ja. Bundesligaspitze, dann im Ausland große Qualitäten gezeigt hat, auch in England. Der hält den Jungen richtig auf Kurs. Ballack kommt aus einer bescheidenen Familie aus Chemnitz. Ich war das letzte Mal, wo der hier war, dann ich Papa, Mama.
Ja, weiß auch. Ich.
Und der hält, der ist positiv für den Jungen. Er ist kein, Ballack ist ein bekannter Spieler, aber kein Schauspieler. Du, wenn du den als Berater hast, als junger Mann, der berät ihn sicherlich optimal.
Wobei man sagen muss, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Fußball ja mittlerweile ein Geschäft ist, ein Wirtschaftszweig, ist das natürlich eigentlich, da sind die Medien ja immer sehr drauf erpicht, dass es keine Werbung gibt und dass es auf jeden Fall journalistisch alles astrein ist. Journalistische Neutralität ist das natürlich nicht, wenn Michael Ballack als Berater und damit einer, der an Lennart Karl verdient, dort in einer journalistischen Tätigkeit sozusagen ist, in dem Moment natürlich die Möglichkeit hat, den Spieler wertvoller zu machen, indem er ihn auch immer ein bisschen positiv bespricht. Das ist jetzt ein bisschen von mir etwas pingelig, so will ich es jetzt mal formulieren. Aber theoretisch, das haben wir ja schon öfter mal erlebt, dass der Matthias Sammer irgendwie Spiele von BVB und so. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich sein soll. Und da finde ich schon so ein Sender, sollte sich dann da schon auch mal hinterfragen und sagen, na ja, also wenn wir an anderer Stelle, da darf dann auf dem Kragen auf gar keinen Fall irgendwie Nike stehen, da müssen wir abkleben, was ist ja sonst Werbung, wäre das natürlich auch mal zu überdenken. Das war übrigens beim Doppelpass
auch. Ja, wer sollte da jetzt einschreiten? Also Kalli sagt ja ganz richtig, er kennt Michael Ballack sehr gut und da ist die Neutralität definitiv gewahrt. Und Ballack wäre wahrscheinlich der Erste, der auch öffentlich ihm in den Arsch treten würde, wenn er die Zügel schleifen lässt.
Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich eben nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also muss man jetzt mal ehrlich auch mal sagen.
Also ich beendet mal. Grundsätzlich ist das ja nicht falsch, was der Matze jetzt anspricht, eine gewisse Problematik. Aber Ballack ist bisher sehr gut damit umgegangen. Außer, dass man weiß, dass er das ist, wird er nirgendwo öffentlich angeeckt. Und für den Spieler, dass der so einen Mann an seiner Seite hat, nicht nur den Geschäftsmann, wie viel Provision kriege ich und wie handle ich, sondern einer, der auf der Position Führungsspieler, Leistungsträger der Nationalmannschaft und internationale Clubs hast. Wenn du so einen hast, der auch noch ganz normal tickt, wenn du den kennst, der tickt ganz normal, dann ist das besser wie bei jedem anderen. Schluss aus, Nikolaus.
Also es war jetzt auch weniger eine Kritik an Michael Ballack, es war mehr eine Frage, die ich gestellt habe, die wurde
ja,
beim Doppelpass und Tour wurde die auch mal so angerissen, dass ja das schon immer ein bisschen schwierig oder zumindest problematisch erscheint, wenn da Interessen im Spiel sind, so wie ich es mal formulieren. Die sind immer irgendwo im Spiel, aber wenn dann auf der einen Seite manchmal so ein Riesentheater gemacht wird und dann aber da, weil sagen ja immer alle, es ist so viel Geld im Fußball und das ist ja mittlerweile nicht mehr eine Unterhaltung, das ist ja jetzt ein Wirtschaftszweig. Naja gut, dann müsste man das eben auch zumindest mal im Hinterkopf haben. Aber jetzt zu Lennart Kahl wollte ich noch sagen, natürlich ist es immer gut, den Spieler auch ein Stück weit zu schützen. Andererseits muss man sagen, macht er das ja wirklich gut. Und ich kann mich erinnern, Per Mertesacker hat mir mal erzählt, dass er ja bei 96 in der A-Jugend von seinem Trainer immer schon, also der hat, ich war da eine feste Größe, aber mein Trainer hat mir eigentlich immer gesagt, Per, du bist zu groß und eigentlich auch zu schlaksig und mit der Profikarriere wird es nichts. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, ob es genau so war, aber in etwa war es so, dass dann in der ersten Mannschaft, also in der Profimannschaft, sind drei Verteidiger ausgefallen. Dann hat man ihn sozusagen irgendwie nominiert auf Position 3 und dann haben sich beim Warmmachen und im Training haben sich noch zwei verletzt und dann hat er gespielt. In der Profitruppe, hat das sehr gut gemacht, hat dann weitere Einsätze bekommen und war, glaube ich, ein Dreivierteljahr später war er Nationalspieler. Also diese Geschichten, so ähnlich wie bei Lennart Kahl, hat es ja schon mal gegeben und der Per ist Weltmeister geworden. Also so schlecht war die Entwicklung ja scheinbar dann bei ihm nicht. Ne?
Per se.
Also ich darf dir nochmal sagen, Mertesacker mit zusammen mal ein bisschen der Großstart Hannover, bevor es dann weiterging. Aber da war für allen schon klar, weil er praktisch, ich überziehe es mal, als Nachwuchsspieler Stammspieler wurde in der Bundesliga. Da war der zwar schlaksig und lang, das war der bis zum Schluss, aber er war da schon so effektiv, dass sich viele, viele Clubs um ihn gerissen haben. Mir war noch dabei.
Nein, natürlich, aber ich wollte nur sagen, dass eigentlich sein Trainer, so habe ich zumindest von ihm gehört, damals eigentlich nicht unbedingt, also man war jetzt nicht so bei Hannover 96 der Meinung, das wird jetzt der zukünftige Weltmeister, sondern eher so, naja, der spielt zwar bei uns und dann ist er halt auch mit ein bisschen Glück, ist er dann da reingerutscht und hat dann natürlich gezeigt, was er kann. Ich glaube, man muss jeden einzelnen jungen Spieler, ob jetzt Lennart Kahl oder El Mala, muss man immer individuell betrachten. Wie ist der denn von seiner Physis und seiner Psyche? Und der eine kann es und für den anderen ist es wie, weiß ich, Sebastian Deisler, ist es dann vielleicht zu früh und zu viel des Guten. Ich glaube, man kann da nicht alle über einen Kamm scheren.
Man muss mir, da tut mir ja auch leid, wenn du jetzt sagst, Sebastian Deisler hat eine ganz fiese Verletzung, ungefähr, genau wie auch Nowotny, im letzten Vorbereitungsspiel 2002 gehabt. Und er war dann in der Nationalmannschaft mit Nowotny als Libero und Deisler im Mittelfeld. Das waren genau wie damals Kahn, Ballack, Leistungsträger, auch der Deisler, bis zu diesem Zeitpunkt. Und lief das wie am Schnürchen. Ich glaube, unabhängig von seinem, kann ich jetzt physisch, psychologisch, will ich jetzt gar nicht groß aufführen, das hat ja nachher gehapert, aber es fing eigentlich an mit der Verletzung, praktisch 10, 20 Jahre vor der WM 2002. Bis dato war der nicht nur Stammspieler als ganz
ganz junger Spieler, sondern absolute Leistungsträger. Genauso effektiv, gefährlich wie Ballack zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber dahingehend bezieht sich ja die Kritik von Mario Basler. Mario sagt ja, er findet es nicht gut, dass diese Spieler von den Journalisten zu früh gehypt werden und dadurch der Druck auf diese Jungs halt einfach extrem ist und sie natürlich in einen, in Anführungsstrichen, Haifischbecken geworfen werden.
Mario sagt, die werden zu gut bewertet, ne? Der Hype, der um sie gemacht wird, ist extrem. Aber das sind doch nicht die Journalisten. Wer schießt denn die Tore? Ist doch logisch, dass man jemanden, der bei Bayern München als 17-jähriger Deutscher da mittlerweile drauf und dran ist, einen Stammplatz zu kriegen und Spiele zu verändern und zu entscheiden, dass positiv über den gesprochen wird und dass der ein Thema ist.
Pass auf, das einerseits ja, andererseits hat Mario jetzt auch nicht ganz unrecht. Also natürlich muss man einen jungen Spieler, der, ich meine, ich bin ja auch mal irgendwann prominent geworden, ja, und natürlich ist das auch gewöhnungsbedürftig. Also man muss sich ja auch an diese Prominenz und alles, was dazugehört, muss man sich ja gewöhnen können. Und er sagt ja nur, wenn die halt innerhalb von wenigen Monaten zum Nationalspieler und du musst mit zur WM, muss das ein junger Mensch ja auch erstmal verkraften. So, und da hat er, glaube ich, nicht ganz unrecht, der Mario.
Du weißt ja, dass der Mario von seinem, sagen wir mal, weitläufig oder mit von seinem bekannten Verwandten, der ein sehr erfolgreicher Manager war, betreut worden ist. Wenn du jetzt so einen Spieler wie Ballack, der auch diesen Weg gemacht hat und ein ganz sachlicher, kann er keinen besseren finden, besser wie jeder andere Berater, weil er in der sportlichen Frage, da der Ballack in der Beratung nicht schlagbar ist von irgendeinem anderen Berater.
Nein, ich meine, aber wir sind uns ja auch einig, dass natürlich das auch unsere Medienlandschaft, so wie sie heute halt eben ist, ne, dass man irgendwie alle 2 Stunden braucht man eine neue Schlagzeile, stürzt man sich natürlich auch da drauf. Das gehört nun mittlerweile halt einfach dazu. Das muss man auch sagen. Es ist halt nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Glaube dir auch, dass Michael Ballack da ein sehr guter Berater ist. Ich glaube, dass Mario da nicht, also ich glaube, er weiß schon, dass das ein super Talent ist, das sagt er auch, aber er sagt halt eben, er findet, dass der Hype manchmal zu schnell, zu groß wird, um das einfach nur mal zu relativieren. Und natürlich sind es dann die Journalisten, die es schreiben. Also das steht ja außer Frage. Ja, wer macht denn die Zeitung?
Wenn irgendwas ist. Wenn irgendwas ist. Du, wenn ein Flugzeug abstürzt, der Journalist war schuld.
Das kann weder der Junge noch der Ballack verhindern. Ich wische für 4-5 Wochen, habe ich das ja etwas vorsichtig. Ich habe gesagt, toller Salent, traue dem durchaus zu, dass der plötzlich auftaucht. War ein paar Wochen früher noch nicht so sicher. Einer meiner, fast 1 Million Klicks gekriegt da drauf. Nur über ein Interview, wo ich gesagt habe, ich halte für Karl für ein tolles Talent. Ich kann mir das vorstellen, dass es ihm jedenfalls wie damals Müller, der plötzlich dabei war. Und die Öffentlichkeit, ich habe nur darauf geantwortet, das war für mich eine der am meisten angeklickten Berichte. Da hat er die Brand. Da dachtest du, wunderst, was los war. Das war höchstwahrscheinlich im letzten 3-4 Monate mein meistgeklickter, ich habe das ja für Sky, Interview.
Naja, die Frage ist immer nur, was kannst du da jetzt als Verein machen? Ich sag mal eigentlich gar nicht viel, sondern wenn er spielt und gut performt und Tore schießt, wäre es ja blöd, wenn du ihn nicht aufstellen würdest. Es gab bei Bayern schon einige Talente, ob es jetzt Mathis Tell ist oder wen hatten wir damals, Sanchez hier, den Portugiesen und so, die es ja dann nicht geschafft haben. Und offensichtlich hat er ja das Nervenkostüm, dass er es irgendwie hintereinander bekommt, vielleicht auch aufgrund von Michael Ballack und dann ist auch normal, dass er mal spielt, ne?
Ich glaube, du bist bei Bayern München extrem gut aufgehoben als junger Spieler, ne? Die tun alles da, die wissen genau, die können gewisse Situationen einschätzen. Und Kompany hat es sehr, sehr gut, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen gesagt. Jeder Spieler, der bei den Bayern spielt, ist diese Phase des Hypes um seine Person durchgegangen. Weil jeder ist durchgegangen, ne? Und jeder ist irgendwann quasi hat so die nächste Stufe gezündet und ganz Deutschland hat über ihn berichtet. Und wenn du die deutschen Spieler bei den Bayern mal durchgehst, dann ist es wirklich so. Du kannst dir Namen für Namen angucken. Jeder hatte diese Phase des jeden Tag Berichte und jeden Tag Schlagzeilen. Wahrscheinlich gehört das zu der Ausbildung, um auf Top-Niveau regelmäßig zu liefern und zu bestehen, gehört das dazu, dass du auch damit umgehst und dein Umfeld da zu dir steht und du da eben durchkommst. Ne? Erst dann bist du gestählt wahrscheinlich, um ganz oben funktionieren zu können in einer Abführung.
Ja, ich würde die Aussage etwas relativieren. Also wenn du die Vergangenheit siehst, würde ich nicht unbedingt sagen, dass du als ganz junger Spieler beim FC Bayern gut aufgehoben bist, sondern ich würde sagen, du bist bei Vincent Kompany gut aufgehoben. Weil der FC Bayern, finde ich, hat in der Vergangenheit das an mancher Stelle, hätte man das noch besser machen können, aber es ist natürlich Profitum. Es geht natürlich darum, dass man irgendwie ist bei Real Madrid und bei Barcelona nicht anders am Ende letztlich. Bei Barca würde ich vielleicht aufgrund dieser Fußballschule, die sie da haben, die ja nun auch weltberühmt ist, ein bisschen anders sehen, aber bei Madrid oder bei Liverpool ist es wahrscheinlich ähnlich. Aber bei Kompany gebe ich dir recht, so wirkt es auf jeden Fall.
Sehr abhängig von den Führungskräften, ja total, ja.
Ihr wisst ja alle, dass ich ein großer Fan von Anfang an, als er noch kritisch gesehen wurde, von Kompany wäre. Aber jetzt ist es nicht nur der Trainer, der spielt zwar in dieser Gesamtsituation auch eine Frage, das muss man nicht diskutieren, als Geißler ganz groß war, der Hertha Bayern München, da hatte sich dann verletzt und hätte genau die Rolle gespielt wie auch Ballack, weil er die schon in der Nationalmannschaft damals, der war damals 20 Jahre, 21 Jahre, war der überragende Mann in der WM-Qualifikation. Das muss man genauso wie Ballack, ne? Da gab es dann auch keine Diskussion. Der ist ja dann von Mönchengladbach großer nach Hertha und später nach Bayern München gegangen, bis da der dann diese ganz fiese Verletzung hatte, Kreuzband, dass wir ja auch nicht dann zu WM mitfahren konnte, 2-2. Das war ein ganz, ganz sicherer Stammspieler. Und ich sehe da auch, wenn man jetzt Bayern München spielt, positiv, ob da so ein Kane, ob da dann so ein Kimmich da rumläuft, der Trainer, vor allen Dingen Kompany, das will ich auch sagen. Ich sehe, und dann den Berater Ballack, ich sehe keine Gefahr, auch wie er sich bisher gibt, dass er abhebt.
Ja, die Konstellation ist tatsächlich ideal. Es gab ja diese Woche ja eine schöne Geschichte, die da durchpoppte. Die hatten sie so ein bisschen die Familie Karl bisher zurückgehalten, sagen wir mal so, dass er bei Real Madrid schon mal im Probetraining war. Probetraining ist jetzt ein großes Wort, aber das war 2018. Da hatte Real europaweit so regionale Trainingscamps gemacht, so Sichtungstrainings, unter anderem halt auch in Deutschland. Zwei, irgendwie in Süddeutschland meine ich, das eine. Und da war Lennart Karl nämlich damals als 10-Jähriger beim FC Germania 09 Großkrotzenburg. So, und in dem Oberwaldstadion, da hat er mittrainiert, da ist er den Realscouts aufgefallen und wurde eine Woche später oder zwei Wochen später zur nächsten Runde in Memmingen eingeladen. Und dann hat er da wieder geglänzt und dann wurde er ins altehrwürdige Bernabeu zum Talent Day eingeladen. Trainings ist also auch so ein großes Trainingscamp. So, da gibt's sogar Fotos, wie er da im Stadion in dem Real Madrid Trikot mit Adidas vorne drauf und so weiter am Training teilnimmt. So, und dann kam aber wohl den Eltern so ein bisschen das Gefühl, ja, hier geht's vor allem darum, dass Berateragenturen sozusagen Zugriff auf die Spieler bekommen, die dann gute Kontakte zu Real haben. Aber auf jeden Fall hat sich's wohl irgendwie zerschlagen. Und Real hat da auch nicht angebissen, obwohl er, wie gesagt, ihr Trikot anhatte und da im Stadion unterwegs war. Und er ist dann, ich meine, dann zu Aschaffenburg gewechselt oder sowas. Aber schon irre, ne? Also eigentlich eine irre Geschichte. Wenn die jetzt, gerade wenn du das Foto jetzt in den großen spanischen Zeitungen abdruckst, ich glaube, es ist noch nicht passiert, jetzt diese Woche, wie Lennart Karl im Real Madrid-Trikot da vor 7 Jahren stand. Da werden einige sagen, nehmen wir.
Ja, wobei man auch da sagen muss, also diese Fußballschulen von Real Madrid, die sind ja hier in unserem Land unterwegs, die waren auch hier bei uns in Lippstadt schon mal. Das machen sie sehr gut, da kriegt dann jeder Spieler ein komplettes Outfit von Real Madrid, da kannst du dich ganz normal anmelden, zahlst da deine Gebühr, dann bist du dabei und dann machen sie es insofern gut, es geht dann mit, ne, Madrid, la la, also diese Hymne, die haben, ne, laufen dann die ganzen Spieler alle ein, bilden dann einen Kreis und so und dann kriegst du schon mal so ein bisschen das Real Madrid-Feeling. Am Ende ist es erstmal am Anfang auch so eine gewisse Fußballschule wie die von Michael Rummenigge oder da gibt es ja von Ingo Anderbrücke. Also ein bisschen ähnlich, aber natürlich mit der Aufgabe mal zu gucken, ob man da vielleicht mal irgendeinen dabei hat, der nicht schlecht ist. Und dieses Modell, das macht der Ingo Anderbrücke.
Naja, der herausragt, würde ich schon sagen.
Ja, der Ingo Anderbrücke macht es ja auch so, dass du dann, wenn du dich da irgendwie mit besonderer Punktzahl irgendwie präsentierst, wirst du dann, qualifizierst dich für die nächste Runde. Also das Modell gibt es ja doch öfter. Aber dass er es dann zumindest bis nach Madrid geschafft hat, ist natürlich schon mal cool. Aber wie alt war er da? Das war 2018,
der war zehn Jahre und war Jugendspieler, so. Genau, bei in Frankfurt war er damals. Und die hat er dann, vier Jahre später verlassen, als Bayern ihm ein Angebot gemacht hat, genau.
Ja, aber da geht's halt auch ein bisschen darum, müssen wir ehrlich sein, Werbung für Real Madrid zu machen, auch Fans zu generieren, junge Fans, junge Zuschauer und so. Also das ist auch so ein bisschen Sinn und Zweck schon dieser ganzen Real-Fußballschule, die hier durch Deutschland zieht. Deswegen, und zwischen 10 und 17, Talent hin oder her, kann auch noch viel passieren, ne? Das sind wir mal ehrlich. Also klar siehst du dann schon, ob einer ein guter ist und ein Talent hat, aber wie viele sind dann schon auch auf der Strecke geblieben? Also dann da vielleicht zu sagen, naja, also das hätten sie doch erkennen müssen.
Das sagt ja keiner. Trotzdem ist es eine schöne Geschichte, dass Lennart Kahl schon im kompletten Real-Outfit im Bernabeu sogar geht, wo er immerhin ja zwei Runden bestanden hat, um dann da vorspielen zu dürfen. Und möglicherweise nimmst du ja schon mal als sportlich Verantwortlicher oder als Manager da mal so ein bisschen den Hörer jetzt in der Hand und fragst mal, sag mal, wer war da eigentlich an diesem Samstag, damals im Juni 2018, wer war da eigentlich verantwortlich für Scouting und sollte hier aus den 30 Kids, die hier rumlaufen, mal sagen, wer so die zwei, drei Herausragenden sind? Kann man ja mal nachfragen, weil das ist natürlich mittlerweile ein sehr, sehr großes Millionengeschäft. Ne? Und da geht es natürlich darum, auch schon mit 10, 11, 12 Jahren gewisse Talente zu erkennen, das meine ich.
Kinder, ihr müsst ja immer sehen, das lief früher auch schon so. Ich bin jetzt der Meinung, wir können da das Thema machen, verliere ich jetzt vom Abschluss dieses Jahres noch, und so die, auch wenn das etwas steiferer oder statistische Themen sind, das ist ja alles berechtigt. In Spanien war das schon früher. Nicht nur dubios, der Marketing-Gesichtspunkt, das wird auch eine kleine Rolle spielen. Das beste Beispiel als ganz junger Karl ist Messi, unerreicht bisher, der da auch als kleiner Fuzzi-Boy bei Barcelona damals. Das ist gar kein neues Thema, auch in Spanien schon früher wie bei uns in Deutschland. Und noch zu meiner Zeit haben wir dann die Verpflichtung gemacht, wenn du in der ersten oder zweiten Liga bezahlten Fußball spielst, musstest du ein Nachwuchsleistungszentrum nachweisen im Rahmen der Lizenzierung. Sonst sieht es schlecht aus. Deswegen würde ich auch sagen, da gibt man ein super Talent, wie jetzt Karl oder damals Messi oder wie sie alle heißen. Und dann, das ist eine schöne Geschichte. Und der Markt ist da auch interessanter, internationaler geworden. Ich stelle aber jetzt bei aller Belobigung und bei allen Ehrentitel, die wir schon Karl jetzt mitgegeben haben, dass wir jetzt vielleicht den letzten Spieltag, auch wenn es jetzt trockener ist, statistischer, dass wir den nochmal beleuchten, Bundesliga, zweite Bundesliga, die Vereine, die Liga hat das auch verdient.
Haben sie doch auch, Karl.
Ja, ich war ja Paderborn, vielleicht fangen wir mit der zweiten Liga an. Paderborn hat ja die Möglichkeit gegen, ich glaube, Darmstadt, sozusagen nochmal zu spielen und zu punkten. Und sollte ihnen das gelingen, wäre es statistisch gesehen die beste Hinrunde, die der SC Paderborn in der zweiten Liga jemals gespielt hat. Und damit würden sie ihre Aufstiegsambitionen untermauern, auch wenn sie zuletzt jetzt ja, in Karlsruhe war es ja wieder ganz gut, aber davor haben sie, glaube ich, dreimal verloren, auch auf Schalke gegen Elversberg und Hannover. Also da weiß ich zufälligerweise, weil jetzt gerade der sportliche Geschäftsführer, ich hoffe, ich sage das richtig, bei uns da im Dopa und Tour dabei war. Jedenfalls bin ich da sehr gespannt. Und die Favoriten, so hat man aus Paderborn-Kreisen gehört, sind Schalke und Hannover. Demnach, also nicht Elversberg, sondern Schalke und Hannover gelten intern als die Favoriten um den Aufstieg.
Das ist richtig, klar. Das würde ich so teilen, weil ich Hannover gut kenne und Schalke das mit Baumann und auch dem neuen Trainer hervorragend ruhig, sachlich. Ich habe da immer gesagt, der Baumann wirkt, der Tobi, du kennst ihn ja besser, nach draußen etwas ruhiger, aber auch aus Schalke höre ich intern, spricht er eine klare, deutliche Ansprache hat. Also der spielt da eine viel, viel größere Rolle. Das hat er auch früher in Bremen gespielt. Also keine großen Thesen hier direkt draußen, sondern Fakten, Fakten, Fakten. Das tut Schalke gut, dann haben sie das Glück mit dem Trainer. Also Schalke nicht nur, weil sie souveräner Erster sind, die zählen dazu mit dem Stadion. Und dann hört Elversberg auch wieder, denn die sind jetzt Zweiter, waren im letzten Jahr Dritter. Ja, und Paderborn muss man sagen, Hut ab, ich ziehe meinen Restbauch ein. Letztes Jahr vorne, jetzt vorne auch nach dem Trainerwechsel, vielleicht auch nach
einem empfindlichen Abgang. Hannover sowieso, wenn du dann noch Kaiserslautern. Und Berlin, die sind alle schon Meister geworden. Musst du mal gucken, die ersten sieben, da wird es schwindelig. Und wenn du die letzten sechs, ich meine nur immer, Braunschweig, Düsseldorf, Magdeburg, Kiel, Nürnberg, Dynamo Dresden, dann sind die letzten sechs, die waren auch schon alle deutsche Meister. Die kämpfen um den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Da brennt die Luft, da tanzt der Bär in der zweiten Liga.
Ja, ich würde Elversberg, klar, sprechen wir erstmal über die Großen und natürlich hat Hannover alle Möglichkeiten und Schalke, ich würde auch Hertha nicht abschreiben, ne? Die kommen da auch von hinten, sind in einer ganz guten Ausgangsposition in meinen Augen und haben sich sehr gefunden als Mannschaft. Elversberg würde ich einfach sehr, sehr ans Herz legen, dass sie nicht den Lockrufen Eintracht Frankfurts erliegen, die natürlich total gern die nächste Elversberg-Sensation da im Sturm jetzt am liebsten schon im Winter holen wollen, weil sie auch ein Stürmer-Thema vorne haben. Younes Ebnutalib, ich muss mal aufpassen, dass ich den richtig ausspreche, der da ja der absolute Shootingstar ist. Selbst wenn sie 5, 6, 7, 8 Millionen für den kriegen, ich finde, die Elversberger müssen, wenn sie die Chance haben, vorne drin zu bleiben, und das haben sie mit der Mannschaft, wie sie sie jetzt zusammen haben in der Hinrunde, dann müssen sie auch dieses Geld ablehnen. Das ist ein großer Wunsch von mir, aber du hast auch beim KSC gesehen und bei anderen Mannschaften in den letzten Jahren in der zweiten Liga, wenn in der Winterpause der Top-Stürmer, auf den das Spiel auch in a way zugeschnitten, also in einer Art und Weise zugeschnitten ist, dann verkaufst du damit eine große sportliche Möglichkeit. Und ich hoffe sehr, dass er die Rückrunde, wie er es eigentlich auch gesagt hat, in Elversberg bleibt und dass sie ihm jetzt nicht den Kopf verdrehen,
die Frankfurter. Tobi, mach dir da mal keine Sorgen drum. Ich teile die Auffassung auch, dass Hannover eine Top-Mannschaft hat. Ich habe das Spiel zuletzt gesehen, das ging 2-2 aus in Elversberg gegen Hannover. Ich habe selten auch in der ersten Liga so ein Tempospiel, so ein dramatisches Spiel gesehen. Ich war restlos begeistert. Aber wie du sagst, Hertha, die zählen auch zu den glorreichen sieben. Kaiserslautern, Hannover, Paderborn, da bist du sieben Clubs, Elversberg, Schalke. Ja, mehr Spannung gibt's nicht. Und eben habe ich gesagt, und ehemalige Sechsmeister oder ehemalige Bundesligisten, die sind da unten, die kämpfen um den Klassenerhalt. Also mehr Attraktivität, ist ja auch knapp 30.000 Zuschauer im Schnitt, obwohl es kleinere Stadien wie Elversberg und so weiter gibt. Oder da muss man wirklich sagen, die zweite Liga boomt wie Bolle. Das muss man einfach so sagen, auch in der Zuschauerzahl, in der Spannung, die wir gerade hier sagen. Wir sollen stolz sein, dass wir so eine zweite Liga haben, wo ich auch selber Live-Spiele gesehen habe und sage, alle Achtung.
Matze, was sagst du denn eigentlich? Du kennst den Sven Mislintat doch gut. Ist ja auch eine sehr streitbare Personalie der letzten Jahre gewesen, auch immer in Dortmund, absolutes Diamantenauge, wirklich ein paar große, sehr, sehr große Namen transferiert, gefunden. Trotzdem einer, mit dem es relativ leicht war anzuecken, wenn du den bei dir in der Führung im Gremium da oben drin hast. Jetzt haben sich die Düsseldorfer entschieden, nachdem es da bergab ging, auf die Karte Sven Mislintat zu setzen als Alofs Nachfolger. Alofs übrigens, Kalli, derjenige, der den Frank Baumann damals erkannt hat, dass er ein Talent hat für Sportchef, für Leitung, für Führung.
Ich wollte den früher, der war Spieler bei Wolfgang Vöcke, kommt ja aus Nürnberg, ist da in der Ecke geboren, hat dann in Werder Bremen gespielt und ich wollte ihn immer nach Leverkusen. Und 2002 war ich auch in der DFB-Delegation. Der war auch, war zwar kein Stammspieler, ist mal einmal eingewechselt, war sonst Kaderspieler und wollte ihn auch haben. Da hat er mir nachher gesagt, Herr Kranund, Sie waren der einzigste Mann und auch der einzigste Club, bei dem ich überlegt habe, habe mich nachher aber wieder für Bremen entschieden. Ansonsten bin ich keinem Angebot positiv entgegengegangen. Sie waren wirklich, da hat auch den Berater Wolfgang Vögete, der uns bei uns gespielt hatte, sagte, das habe ich damals sehr ernsthaft mir durch den Kopf gehen lassen, ob ich nicht nach Leverkusen gehen. Wir waren ja auch 2-2 zu der Zeit im Champions League Finale. Und wir waren zusammen bei der Nationalmannschaft in der Delegation. Und da hat er gesagt, ne, nach vielen Überlegungen habe ich gesagt, ich bleibe in Bremen. Damit sieht man, dass der sehr, sehr klar strukturiert ist und dann auch zwar ein bescheidener Aber soll sich keiner glauben, dass er mit seiner Ruhe, mit seiner Bescheidenheit, der weiß, wo der Hammer hängt. Und er gibt auch in Schalke klar den Ton an, ob es links oder rechts rumgeht. Und das ist gut.
Ja.
Nicht, dass er die vielen Traumtänzer noch drumherum laufen, das macht der Baumann. Und dann ist er zu. Der Trainer macht für mich aus der Distanz von der ganzen Körpersprache, ich kann den sonst nicht beurteilen, auch einen positiven Eindruck. Auch seinen Einfluss.
Ist ein Schalke-Fan. Schalke-Fan, Kalli ist ein Schalke-Fan.
Ich war als kleiner Junge Schalke-Fan, du Drecksack, das stimmt.
Ja, weiß.
Hat aber überhaupt nichts damit zu tun.
Ja, sag mal, Mislintat. Ja, Mislintat, besserer Alofs, Fragezeichen.
Also sagen wir mal so, der Mislintat war ja bei... Hapsi! Entschuldigung, jetzt hatte ich...
Gesundheit.
Es gibt Geld, es hat in der Nase gejuckt. Danke, Jungs. Was wollte ich dir sagen? Das war das Mislintat. Der war ja lange bei Borussia Dortmund. Er war ja da Chef-Scout, hat ja, ich glaube, Aubameyang, Dembélé, Kagawa und so.
Ja, genau.
Beobachtet und hat sie da hingeholt. Und danach ist er ja ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Also ist dann ja irgendwie beim VfB Stuttgart gewesen, bei Ajax Amsterdam. Aber wenn man sich so ein bisschen die zeitliche Historie anschaut, war er dann bei diesen Vereinen immer nicht so lange. So, deswegen ist so für mich die Frage, ist er wirklich, aber das muss ich jetzt sagen, dafür kenne ich ihn dann auch wieder nicht gut genug und habe seinen Weg auch nicht detailliert genug verfolgt. Also klar, so die Rahmenbedingungen schon, aber en Detail nicht. Ist er wirklich der Mann für vorne? Die Frage muss man sich ja stellen. Ist er wirklich der Mann für vorne, für Sportdirektor? Oder ist er eigentlich eher der im Hintergrund eher still und heimlich, aber sehr professionell, sehr akribisch mit dem, Diamantenauge, die Spieler raussucht, filtert, findet und dann sagt, den müssen wir verpflichten? Das ist so eine Frage, die ich mir stelle, wenn du dir den Weg anschaust bei Borussia Dortmund. Extrem erfolgreich, muss man sagen, in der Rolle so hinter den Kulissen. Zuletzt eben dann doch relativ schnelle Wechsel immer. Amsterdam irgendwie nur ein Jahr, dann Dortmund irgendwie wieder nur ein Jahr, Stuttgart nur zwei.
Naja, und überall gab es hinten raus auch ein bisschen Ärger und ein paar Schlagzeilen, die nicht so ganz angenehm waren. Und das wäre nicht der erste Perlentaucher, das ist ein ganz guter Punkt, den du da machst. Ne? Auch Michael Reschke zum Beispiel, den Kalli ja sehr, sehr gut kennt. Ne? Aber es ist ein ganz anderer Job, wenn du hinter den Kulissen mit deinem Netzwerk sehr frühzeitig auf Talente aufmerksam machst und die von dir überzeugt, als wenn du plötzlich, und da spielt auch eine große politische Ader dann eben mit und eine Rolle, als wenn du dann ganz vorne sitzt und einen Verein schulterst und nach draußen vertrittst. Ne? Das sind unterschiedliche Jobs.
Ja, ja genau. Du musst dann eben einfach auch anders kommunizieren und so. Und deswegen bin ich da, habe ich mir nur gestellt, ohne dass ich das jetzt wirklich beantworten kann. Aber wenn man mal so die Historie sieht, könnte man zumindest die Vermutung anstellen. Also dass jetzt Fortuna Düsseldorf natürlich jetzt, wenn man mal sagt, wir probieren das da mal, finde ich total logisch. Also ich meine, er ist ja eben auf jeden Fall jemand, der schon in der Vergangenheit viel bewegt hat und viele gute Spieler auch gefunden, rausgebracht hat, etabliert hat, wenn du so willst. Also warum nicht? Nur, ob er dann wirklich da für den Posten der Richtige ist, da bin ich gespannt.
Also ich glaube, ich glaube persönlich, das Thema, das ihr das ansprecht, ist interessant und auch gut. Ich sehe das auch, Miss Lintat, als sehr guter Fachmann. Er hat ja gerade, genau wie Matze eben schon sagte, im Hintergrund sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Ob man ihn jetzt darauf so nach vorne setzen wollte, ich will nämlich mal sagen, natürlich haben die jetzt nicht den erwarteten Erfolg. Sie sind ja zuletzt zweimal, wenn man sieht, wie sie das nach Bochum vor anderthalb Jahre, zweimal sehr, sehr unglücklich am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert. Das übrigens unter Klaus Allofs, der richtig Ahnung hat vom Fußball, der den Verein geführt hat. Wenn ich jetzt heute, sagen wir mal, das Management oder den Vorstand von Fortuna Düsseldorf, dann ist der Alexander Jobs Vorstandsvorsitzender. Kann ich eine glatte Eins geben? Der war ja auch viele Jahre bei Schalke, der war bei vielen gefragt. Die meisten werden Arndt Hofemann nicht kennen. Das ist der Vorstand Finanzen, der auch mal in Schalke war. Wirklich absolute Top-Leute. Und dann hätte ich immer versucht, Klaus Allofs mit seiner Ausstrahlung als Düsseldorfer auf diesem Vorstandsposten gelassen. Auch wenn es mal nicht läuft. Das war der
alleine nicht schuld, dass man dann sagt, okay, wir waren im Scouting vielleicht nicht optimal, wir nehmen da als Scouting-Chef für das ganze Thema, verpflichten wir Mislintern, wäre für mich eine vernünftige Lösung gewesen. Und dieses Dreier-Duo, was wirklich top, top ist, Bundesliga-Niveau, alle drei, ohne Wenn und Aber. Und das so nicht auseinandergerissen hätte. Ne?
Ja, ja, ja.
Nee, die sind wirklich, also du darfst nicht, Jobs ist nicht nur gut als Vorstandsvorsitzender von Schalke, der ist sehr, sehr, sehr gut, das weiß ich definitiv. Arndt Hovemann als Finanzchef ist sehr, sehr, sehr gut, verstehst du? Und wenn du dann doch mit der Ruhe, die Ausstrahlung, nicht so viel Hektik, Klaus Allofs hätte ich den immer gelassen und dann gesagt, wir wollen vielleicht in der Nachwuchsarbeit, in der oder in der Verpflichtung, in dem Scouting etwas professioneller werden und verpflichten deswegen als Direktor für diesen Bereich auch nach der Bezahlung, das macht sich dann bezahlt, den Mislintat. Also ich hätte was ihr jetzt ansprecht, kann ich eben nur mit drei Stempeln von uns abstempeln und unterschreiben.
Kalli, ich glaube ja, alle Leverkusener sind heilfroh, dass die dich damals bekommen haben und dass du nicht, weil ich weiß, was Schalke für eine Rolle gespielt hat, ich weiß auch, dass mal Hertha Interesse hatte und so weiter, dass du bis zuletzt eine Bayer 04-Legende geblieben oder dann ja eigentlich erst so richtig geworden bist und jetzt hast du sogar eine eigene Suite. Ich weiß nicht, das ist ja, kann man das erzählen, dass du im Hotel da jetzt eine Kalli-Suite hast?
Ja, 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 ich muss dir mal was Folgendes. Ich sagte jetzt mal Folgendes. Ich war stolz auf die Angebote, weil ich Schalken Lieblingsverein, FC und noch Berlinisch in der Konstellation war. Ich habe aber Fortuna Düsseldorf ein Jahr ehrenamtlich oder zwei Jahre beraten im Aufsichtsrat mit dem, auf dem Wunsch von dem damaligen mächtigen Oberbürgermeister, der das Stadion gebaut hat, der da viel Gegenwind gekriegt hat für dieses Stadion, weil die Fans in der Regel in der alten Bruchbude weiterspielen wollte, was das für Möglichkeiten gebracht hat, jetzt dieses Stadion mit der Anlage. Also, und dann sind wir damals auch aufgestiegen aus der dritten in die zweite Liga. Also ein großer Verdienst auch von dem damaligen Bürgermeister Erwin, der zwar nicht der Freund vielleicht der Fans war, aber für den Verein, nicht nur für die Stadt, das war damals die einzige Stadt in Deutschland, die keine Schulden hatte, trotz diesen Baumaßnahmen. Wenn ich da heute im Stadion bin und komme vor Erwin, sage ich, komm, gucken wir uns zum Erwin, zu dem Mann hoch. Da sag mal, guck mal, was das Stadion, auch bei Konzerte von bekannten Bands, und das gibt dann auch Geld in die Infrastruktur, Hotel, Restaurants. Da können die sich alle wirklich noch mit dem Mann bedanken. Denn.
Aber Kalli, aber welches Angebot oder welche Anfrage, sagen wir mal so, hat dich denn am meisten geschmeichelt oder auch gekitzelt? Köln, Hertha, oder Schalke auch, was wäre so das gewesen, wo du am ehesten im Nachhinein vielleicht überlegst, Mensch, hätte ich das mal gemacht?
Nein, ich sag mal, Köln war ja immer die halbe Familie von uns, war FC-Fan. Ich war auch immer noch zusätzlich früher Schalke-Fan. Und ich trinke ja nicht viel Wein. Als ich in Köln abgesagt habe, habe ich dann doch drei Flaschen Wein an dem Abend getrunken. Was ja bei mir ungewöhnlich ist. Bei Schalke war es so, dass ich ja einen guten Kontakt hatte mit damals mit Eichberg, mit Ronald, mit der Weltmeisterschaft waren wir zusammen da in Rom, in Mailand. Und da hat er mich auch weitgehend so ein bisschen, bevor Herbert dahin ging, so ein bisschen, und ich war von klein an Schalkebau, aber also Kohleabbau. Ich bin ja in der Region auch in Köln groß geworden oder Kölnland. Das hat mir was immer bedeutet. Ich war Schalke-Fan. Auch 58, 3-0 Deutsche Meister war ich noch. Als 10-Jähriger habe ich die gefeiert. Der engste Pass war eigentlich damals Hertha BSC. Das würde jetzt zu lang dauern, wieso das in der letzten Sekunde gescheitert ist. So eine ganz interessante Geschichte, aber...
Oh, das machen wir mal in Ruhe. Das machen wir mal in Ruhe, Kalli, ja. Ja, oh, Matze, stell dir das mal vor, Kalli, dann wäre der auch mal die Berliner Mauer gewesen, du. Die neue, die XXL-Mauer.
Sehr schön. Ja, crazy. Ah, übrigens, da fällt mir gerade ein, dass mich eine Dame angesprochen hat. Neulich hat gesagt, ihr müsst mal wieder die Bundesliga tippen. Ich schreibe das immer mit. wer von euch da am nächsten dran ist. Haben wir jetzt schon ein paar Mal nicht gemacht. Könnten wir jetzt einfach nochmal machen.
Eine Dame? Was denn für eine Dame?
Es war eine Dame, eine ältere Dame, die unseren Podcast hört. Oder was heißt älter? Mittelalt, also keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, wie alt. Kann man schlecht schätzen. Aber also keine 20 mehr, auch keine 30 mehr, aber jedenfalls jemand, der unseren Podcast hört. Die hat gesagt, eine jüngere, ältere, mitteljunge, ältere Dame.
Ja, ich interessiere mich am Wochenende natürlich vor allem, klar, hat jetzt auch damit zu tun, dass ich hier lebe, aber der erste FC Köln ist in der aktuellen Formtabelle, sagen wir mal, letzte 5 Spieltage stehen sie auf dem Abstiegsplatz. Und hier, der Kölner, der ist ja so emotional, der Kölner an sich, so dass der jetzt, vor 6 Wochen war noch Europa, wir kommen, da waren sie 7. irgendwie, nachdem sie beim HSV 4-1 oder gegen HSV 4-1 gewonnen haben. Und jetzt ist wirklich Katastrophe, alles ist schlimm und der Kwasniok und warum und der wechselt falsch, wie es dann halt immer so ist in ja. In so traditionsreichen Städten. In Köln ist es in meinen Augen immer noch ein bisschen potenziert. Deswegen gucke ich in dem Duell Kwasniok gegen Baumgart, also FC gegen Union, ganz besonders hin, weil da geht es gar nicht so sehr um die Tabelle in meinen Augen. Die Kölner müssen sich keine Sorgen um Abstieg machen, glaube ich wirklich nicht, weil sie haben einiges im Tank. Aber es geht um die Atmosphäre in dieser Stadt. Und wenn diese Spirale noch weiter in Gang kommt, dann das haben wir häufig genug erlebt, dann kann das Schlimmes mit sich bringen. Daher bin ich sehr interessiert an diesem Spiel.
Tobi, Union Berlin mit Baumgart ist Tabellenachter mit 18 Punkten. Köln als Neuling ist 10. mit 16 Punkten. Die sind ganz gut weg von Heidenheim, Mainz, St. Pauli. Und so weiter und so fort. Das muss man Efe oder Augsburg, wie sie alle heißen. Die sind jetzt alles andere als im Abstiegsbereich. Ich gebe allerdings zu, dass ich war irgendwie erleichtert, dass sie mich enttäuscht haben. Ich habe das Spiel am Samstag gesehen und ich hatte eigentlich vor dem Spiel schon so ein bisschen Bammel, weil natürlich nicht nur Leverkusen den großen Umbruch machte, weil nach dem Umbruch jetzt plötzlich, du darfst ja nicht vergessen, im Mittelfeld fiel Grimaldo aus, im Mittelfeld spielt Blasadius, der ist immerhin Weltmeister mit Argentinien, Grimaldo ist der beste Spieler, dann war die Risswunde von Schickli, ist kein Spiel zu, da fehlten 3 ganz, ganz wichtige Spieler, aber die Leverkusener haben das Spiel klar dominiert und auch hochverdient gewonnen, das muss man sagen. Außer der einen Aktion über links, über den jungen Supertalent, war nicht viel zu sehen. Also ich wollte da schon...
El Mala, Kali, den Namen musst du lernen.
Ich bin ehrlich erleichtert zufrieden, dass die so schwach gespielt haben.
Tun wir doch der jungen Frau, ich glaube es war doch eine jüngere Frau, tun wir doch der jungen Frau einen Gefallen und tippen das Spiel, was war das? Köln gegen Union Berlin, hast du gesagt.
Ja,
ne?
Köln gegen Union.
Das ist
in
insofern ja einfach spannend, weil ja beide, Baumgart und Kwasniok, bei Paderborn waren. Und ich glaube auch beide für sich so ein bisschen.
Bist du eigentlich Botschafter? Bist du offizieller SC Paderborn-Botschafter?
Könnte man fast glauben, ne? Oder? Wahnsinn.
Ja, ne?
Könnte man fast glauben. Habe ich von Kali gelernt. Beide waren ja dort Trainer und beide haben ja so ein bisschen, glaube ich, in der Außenwahrnehmung für sich so, wie sagt man, sind der Meinung, ich war der Bessere. Ich war der bessere Trainer. So, und jetzt treffen die beiden aufeinander. Das ist spannend.
Da muss ich dir was sagen. Ich bin nachher noch unten in den Katakomben, habe also sowohl den Leverkusener Trainer, der natürlich erleichtert war mit dem Sieg, um nicht drumherum zu reden. Aber ich habe auch mit Kwasniok, aber der war dann, ich sag mal, eine Stunde nach Spielschluss so, vielleicht war das früher eine halbe Stunde vorher noch anders, sehr sachlich, sehr vernünftig, sehr kompetent. Also Kwasniok zählt ohne Wenn und Aber. Er hat sie hin und an der kleine Mack, aber er zählt eindeutig zu den besten Trainern, die wir in Deutschland haben. Ich habe den damals das erste Mal erlebt in Saarbrücken. Ich kannte den gar nicht. Da war Saarbrücken im Halbfinale des DFB-Pokals mit Kwasniok gegen Bayer Leverkusen. Und dann habe ich für den Kicker so einen größeren Bericht gemacht. Und da habe ich Kwasniok zum ersten Mal erlebt. Ich denke, ja, leck mir mal, wo kommt der denn her? Der hat richtig Ahnung.
Ich kann mich nur entschuldigen. Bei der mittelalten jungen Frau können wir uns nur entschuldigen.
Jung, es ist ja mittlerweile, sie ist ja jetzt jung. Ich wollte nur sagen, ich habe ja bei beiden ein Praktikum gemacht, wie ihr wisst. Also ich, wenn einer Internas weiß von Kwasniok und von Baumgart, bin ich das. Ich glaube, dass das Momentum im Moment etwas mehr auf der Seite von Union Berlin ist, die ja auch gegen Leipzig gewonnen haben. Also ich glaube, dass Union so ein kleines bisschen die Nase vorn hat. Wünsche mir aber für die Kölner, dass es ein Unentschieden gibt. Also ich tippe mal 2-2. Könnte aber auch 1-2 ausgehen. Also so leichte Tendenz.
Leg dich mal fest. Jetzt
2-1 Union.
Fest.
Ich sag 2-1 Union.
Knob.
2-1
Matze
Union.
Knob ist so jemand, wenn man mit dem im Restaurant sitzt und da ist eine Speisekarte und da stehen 33 Gerichte drauf, dann liest er von vorne nach hinten und nimmt erst das, dann das, dann das. Und wenn dann die Kellnerin kommt, dann bestellst du noch was, was du vorher
deswegen
gar nicht
bin ich ja für Tapas. Ich bin ja für Tapas, weil da kannst du alles bestellen. Verstehst du?
Wie ist denn die Mehrzahl von Tapas?
Tapas.
Tapi.
Tapas.
Gut. Tapas. Also was hast du jetzt gesagt?
Tapas. 2-1 für Union, sage ich.
Es sei denn, Köln gewinnen.
Nee, 2-1 für Union, habe ich mich doch festgelegt.
Okay. Kali, Kwasniok.
Boah, was soll ich sagen? Weißt du, was ich sage?
Ja.
2-2.
2-2.
Aber nur, das ist ein weihnachtliches Freundschaftsergebnis für beide.
Okay.
Beide Ergebnisse sind drin und 2-2 können sie schön um Weihnachtsbaum süßer die Glocken, die Klingen singen.
Ich befürchte, Union gewinnt. Die kommen mit breiter Brust, nachdem sie Leipzig geschlagen haben zu Hause. Und Köln ist ein bisschen zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Ja, und
Ergebnis.
Das nutzen sie aus.
Ergebnis.
Die Berliner.
Ergebnis.
Habe ich doch gesagt. 3-1. Habe ich nicht gesagt? 3-1 Union, sage ich. Eieiei, jetzt habe ich es hier schwer.
Das hat aber nichts mit meinen Praktikumserfahrungen zu tun. Wollte ich nur sagen, das war bei beiden Trainern top, muss man sagen. Beide haben sich echt Mühe gegeben und haben mir tolle Einblicke gewährt, muss ich sagen. Es war hochspannend. So, haben wir noch ein Spiel, was wir tippen? Eins können wir noch tippen.
Ja, wir haben noch zwei große Traditionsduells in aller Kürze. Freitag schon, also morgen BVB gegen Borussia Mönchengladbach. Da gehe ich auf einen Unentschieden. Nur aus Dortmunder Sicht. 2-2.
In Dortmund?
Ja.
In Dortmund, die lassen sich das jetzt nicht nehmen. Also die sind gut positioniert in der Champions League, haben eine gute Chance, haben jetzt zuletzt ein bisschen geschwächelt. Ich tippe auf 3-1 für Dortmund.
Das wäre jetzt auch mein Ergebnis gewesen. Dann sage ich 3-2. Für Dortmund.
Okay.
Okay, und dann haben wir noch einen schönen Traditionskracher am Samstagnachmittag auch. HSV gegen Eintracht Frankfurt. Also es ist gut, dass der HSV wieder in der Bundesliga ist, ne? Weil so eine Spiele machen schon Spaß. So, da glaube ich...
Soll ich anfangen?
Ja, fange an, Kali.
1-2.
Mhm. Ja, Frankfurt ist für mich im Moment so ein bisschen, die wissen nicht so richtig. Also ist jetzt für mich schwer zu packen. Während der HSV eigentlich ja doch, sagen wir mal, zwar in unteren, mittleren Gefilden da eher so natürlich auch gegen den Abschied spielt, muss ganz klar sein, habe ich das Gefühl, dass der HSV gewinnen könnte. Ich sage 2-1 für den HSV.
Okay, dann glaube ich an ein 4-1, packt 3-4 tolle Kontertore von Eintracht Frankfurt und werde das am Sonntag im Doppelpass besprechen. Vor Weihnachten gehe ich nochmal mit dem Christkind in den Doppelpass. Also, tschüssi,
danke.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschö. Tschö. Tschö.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.